Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute blicken wir Richtung Börse, denn dort gibt es Erstaunliches zu beobachten. Die professionellen Shortseller stecken in einer Krise. Jetzt könnte man denken, was geht mich das an, wenn Leute, die mit Leerverkäufen ihr Geld verdienen, Probleme haben, klingt das doch eher gut. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Man könnte das auch als ein Warnsignal verstehen.
Ja, ein Warnsignal, das viel über die aktuelle Situation an den Börsen erzählt. Dort geht es immer weiter nach oben, jedoch kann es zu einem Problem werden, wenn nur noch eine geschönte Sicht auf die Dinge vorherrschend ist. Die Shortseller sind ja letztlich Kritiker, die genauer hinschauen. Sie sind die Skeptiker, die sich in Zahlen vertiefen und andere Schlüsse als die Mehrheit ziehen und die also vor Negativtrends warnen. Und wir wissen ja, was passiert, wenn diese ignoriert werden, was passiert, wenn eine Börsenkrise ausbricht, wer das am Ende ausbaden darf. Von daher ist es durchaus ein Interesse oder ein Thema von allgemeinem Interesse.
Zunächst aber wollen wir darauf hinweisen, dass am Ende der Woche unsere neue Folge von Wohlstand für alle Literatur erscheint. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem ungewöhnlichen Science-Fiction-Roman Freie Geister von Ursula K. Le Guin. Sie zeigt uns eine Welt, die anarchistisch aufgebaut ist, aber es gibt noch eine Gegenwelt, in der gibt es noch eine ganz klare Eigentumsideologie und wir gehen auf diese sehr ungewöhnliche Reise.
Wer das hören möchte und auch sonst alle Zusatzinhalte hören möchte, der kann uns bei Steady, Patreon oder Apple Podcasts unterstützen. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung.
Wir haben schon in Folge 78 über Shortseller in Bezug auf die GameStop-Aktie gesprochen. Damals forderte die Reddit-Community professionelle Shortseller heraus, die die Aktie von GameStop schlecht bewertet hatten und gegen sie wetteten. Indem sich die Reddit-Community aus Kleinanlegern zusammentat und kräftig in GameStop-Aktien investierte, fiel deren Kurs dann nicht, wie die Profis erwartet hatten, sondern der GameStop-Kurs stieg. Dadurch mussten die Shortseller die geliehenen Aktien teuer kaufen. Das ließ den Kurs dann noch weiter steigen und das hatte dann durchaus den Anschein von Klassenkampf. Die Kleinanleger hatten plötzlich große Macht, indem darüber dann auch berichtet wurde, wie vehement diese Reddit-Community auftritt, um Aktien zu kaufen, da nahm der Hype noch weiter zu und die Aktie wurde immer noch teurer.
Im Prinzip kehrten die Reddit-Nutzer die Shortseller-Logik um. Also wenn Shortseller gegen ein Unternehmen wetten, dann wird das nicht nur öffentlich, sondern in der Regel veröffentlichen sie auch einen Bericht, um ihre Entscheidung zu begründen und um damit den Markt zu beeinflussen. So kommen möglicherweise weitere Anleger zu dem Schluss, sich von dieser Aktie zu trennen oder gegen sie zu wetten und folglich kann der Kurs der Aktie wirklich einbrechen, wenn mehr und mehr Anleger von dem Bericht der Shortseller überzeugt sind. Selbstverständlich kann es auch gegenteilig ausgehen, halten professionelle Akteure die Bedenken für nicht sonderlich hieb- und stichfest, dann kann der Kurs weiter steigen. Die Frage ist bei all dem, geht es hier nur um Erwartungen, geht es um Erzählungen, geht es um Fiktionen oder inwieweit zählt die realwirtschaftliche Grundlage, sprich die wirkliche Bilanz eines Unternehmens, denn mit dieser beschäftigen sich Shortseller.
Und sie sehen sich natürlich die gesamte Marktentwicklung dabei an. Dabei decken sie häufig Schwachstellen oder auch Fehlerallokationen auf. Unternehmen sind ja bekanntermaßen komplexe Systeme, in denen ein schlechtes Management großen Schaden anrichten kann, der aber dann erst später erkannt wird. Möglicherweise sind komplette Geschäftszweige eines Unternehmens unprofitabel und schließlich ein Sargnagel. Es sind häufig Shortseller, die solche Mängel erkennen. Deshalb werden Shortseller auch mitunter als die Wachhunde des Marktes bezeichnet. Sie bellen, wenn etwas nicht stimmt. Die Arbeit der Shortseller lässt sich folgendermaßen definieren. Sie spekulieren auffallende Kurse von Wertpapieren. Also das heißt, sie leihen sich Aktien, verkaufen diese dann zum aktuellen Marktpreis, weil sie davon ausgehen, dass die Aktie später fallen wird, also sie diese Aktie zu einem niedrigeren Preis später zurückkaufen können. Sie müssen sie ja zurückkaufen, da sie sie nur geliehen haben. Und das ist natürlich nicht einfach so aus der Luft gegriffen, dass sie sagen, das probieren wir mal aus, sondern sie recherchieren und analysieren sehr lange, um dann zu einem solchen Schluss zu gelangen.
Machen wir das mal beispielhaft fest, weil es ansonsten doch etwas abstrakt klingt. Sagen wir mal, du Wolfgang, du leihst mir eine Aktie von Tesla. Und diese verkaufe ich dann zum aktuellen Marktpreis, sagen wir für circa 320 Euro. Und nun spekuliere ich darauf, und das mache ich auch publik, dass die Tesla-Aktie fällt, sodass ich sie bei, sagen wir mal, 200 Euro wieder kaufe. Also ich versuche durch diese öffentliche Spekulation quasi Diskussionen anzuregen, dass auch andere sagen, oh, da ist irgendwas im Argen, dass der Wert der Aktie sinkt und dass ich sie dann billiger wieder einkaufe. Das heißt, ich habe als Shortseller die Tesla-Bilanz und den Markt für E-Mobilität analysiert. Ich bin zu dem Schluss gekommen, das Unternehmen ist überbewertet und dann habe ich 120 Euro Gewinn gemacht. Denn erst habe ich es für 320 verkauft, dann habe ich sie für 200 zurückgekauft, also 120 Euro Gewinn. Und dann gebe ich dir, Wolfgang, deine Aktie zurück und gebe dir noch eine gewisse Gebühr dafür, dass du sie mir überlassen hast für eine bestimmte Zeit. Das ist in der Realität natürlich alles ein bisschen komplizierter, aber für unsere Thematik genügt es, dieses einfache Schema zu verstehen. Und man spricht in diesem Beispiel von einem sogenannten aktivistischen Leerverkauf. Dieser Leerverkauf soll den Kurs beeinflussen. Deshalb also aktivistisch, weil ich auch damit so in die Öffentlichkeit gehe und mich dort erkläre. Tesla war in den vergangenen Jahren immer wieder solchen Wetten ausgesetzt. Shortseller spielen dabei auch das Spiel der Aufmerksamkeitsökonomie. Da ist es wiederum durchaus hilfreich, wenn auf der anderen Seite jemand steht, der auch Aufmerksamkeitsökonom ist. Also für Elon Musk ist das natürlich sehr praktisch, dass er in der Öffentlichkeit dann gegen diese Shortseller agitieren kann und sich dadurch absichern kann gegen sie. Elon Musk hat immer wieder Shortseller auf Twitter regelrecht verspottet.
Jetzt frage ich dich nicht, welche Farbe deine Unterwäsche hat, möglicherweise aber rot. Vielleicht besitzt du auch eine Short Shorts, nämlich Elon Musk hat in seinem Furor gegen die Shortseller 2020 eine Limited Edition herausgebracht von Short Shorts von roten Unterhosen. Die konnte man in seinem Shop kaufen, um sich lustig zu machen über die Shortseller. Nun ist bekanntermaßen Elon Musk quasi mit Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen und wir sehen gerade, dass sich im Shortseller-Markt einiges bewegt. 5 Tage vor Trumps erneuter Inauguration hat Nate Anderson seine Firma Hindenburg Research an den Nagel gehängt. Das ist eine Firma, die eben darauf spezialisiert ist, auf das Shortselling. Der Zeitpunkt ist möglicherweise kein Zufall, auch wenn das Anderson nicht so kommentiert hat. Interessant ist, was der Institutional Investor dazu schreibt. Da heißt es, Leerverkäufer sind skeptisch, dass die Börsenaufsichtsbehörde SEC und das Justizministerium unter Trump die Arten von Betrug verfolgen werden, die sie so erfolgreich aufdecken. Es gibt bereits Berichte, dass die Strafverfolgungsbehörde der SEC unter Beschuss steht. So müssen beispielsweise Untersuchungen von den republikanisch dominierten Kommissaren genehmigt werden, wie aus einem Bericht von Reuters hervorgeht. Trump und seine rechte Hand Elon Musk sind beide lautstarke Kritiker von Leerverkäufern. Jahrelang verhöhnte Musk die Leerverkäufer von Tesla, darunter der erfahrene Leerverkäufer Jim Chanos. Chanos schloss seinen Hedgefonds Kynikos im Jahr 2024 nach Jahren der Verluste, einschließlich seiner Wetten gegen Tesla und auch gegen Trumps Unternehmen Media and Technology Group wurde schon geschortet und er ist auch ein erbitterter Feind. Man kann sich also vorstellen, dass gerade viele Shortseller sehen, dass sie in keinem guten Marktumfeld positioniert sind und sich deshalb aus dem operativen Geschäft verabschieden.
Chanos sagte außerdem, je länger die Märkte überschwänglich und auf hohem Niveau bleiben, insbesondere in den USA, desto weniger Menschen glauben, dass sie abgesicherte Produkte oder Fonds jeglicher Art benötigen, die Schutz vor Verlusten bieten könnten. Man hat es ja jetzt auch wieder gesehen. Der S&P 500 ist mit der Wahl von Donald Trump stark gestiegen, ebenso der MSCI World und die Nasdaq. Die Märkte, die sind zwar insgesamt volatiler, aber die Tendenz ist ganz klar steigend. Gerade im Tech-Segment geschieht es bisweilen vollkommen losgelöst von realwirtschaftlichen Zusammenhängen. Wir konnten jetzt ja ganz gut sehen, Donald Trump wird vom Silicon Valley, anders als in der ersten Amtszeit, umarmt und umgarnt. Und um den geopolitischen Herausforderungen gerecht zu werden, setzt man zusätzlich auf einen engen Zusammenschluss von Regierung und Konzernen, und neben dem militärisch-industriellen Komplex gibt es den Tech-Komplex, der mit der Regierung verschmilzt. Das heißt, hier werden auch einige Unternehmen nochmal staatlich gepampert. Man kann ja auch zum Beispiel recht sicher davon ausgehen, dass auch Elon Musk da einige hübsche Aufträge an Land ziehen wird in den folgenden Jahren. Und dann lohnt es sich natürlich nicht, gegen solche Unternehmen zu shorten. Also selbst wenn man überzeugt ist, dass die in einem normalen Marktumfeld, was auch immer das genau sein soll, ja, aber sagen wir mal in einem staatlich nicht ganz so stark beeinflussten Marktumfeld, selbst wenn man davon ausgeht, dass sie da jetzt scheitern müssten, dass es da bergab gehen müsste, sagen nun diese Shortseller, das ist uns zu riskant, denn Donald Trump treibt quasi solche Kurse künstlich nach oben, beispielsweise dann auch durch Subventionen, und dass er dann auch letztlich garantiert, dass so ein Unternehmen systemrelevant ist.
Ja, du hast es gesagt, in diesem Umfeld ist es schwierig für Shortseller, da solche Unternehmen vom Staat direkt geschützt werden, und möglicherweise findet dann Donald Trump es auch gar nicht wichtig, dass irgendein Firmenbetrug verfolgt wird, und dann stehen die Shortseller mit ihrer Diagnose so da, aber sie richten nichts aus. Der Markt kann so zumindest teilweise außer Kraft gesetzt werden. Die Krise der Shortseller resultiert folglich auch aus diesem neuen Staatskapitalismus, der nicht nur autoritär gegenüber seinen Bürgern auftritt, sondern in gewisser Weise ja auch den freien Markt einschränkt. In solch einer Situation ist das Wetten gegen Unternehmen heikel, denn plötzlich sind es nicht Bilanzen und Wettbewerbsbedingungen allein, sondern auch staatliche Interventionen, die ausschlaggebend sind. Auf Dauer ist so eine Blasenbildung natürlich auch wahrscheinlich, weil die Wachhunde des Marktes einen Maulkorb behalten. Andere sagen natürlich jetzt wieder, es ist die tollste Zeit für Shortseller, denn jetzt entsteht natürlich ganz viel Falsches und eines Tages bricht das zusammen. Also wir müssen jetzt schon schauen, wie wir unsere Wetten ausrichten. Auf lange Sicht kann es sich dann wieder lohnen, Shortseller zu sein, wenn sogar der Betrug mit staatlicher Hilfe zunimmt und dann irgendwann nicht mehr die Augen davor verschlossen werden, dann kann sich das natürlich wieder ändern. Aber es gibt tatsächlich eine Bewegung von bekannten Shortsellern raus aus der Börse, nicht erst seit Trump, sondern das ist eine Entwicklung, die verfolgen wir schon länger. Also vor ein paar Jahren hat sich zum Beispiel auch Bill Ackman aus dem Shortselling verabschiedet. Er hat gegen Herbalife gewettet und hat da insgesamt so eine Milliarde Dollar verloren. Lust gemacht und hat auch gesehen, dass man mit diesem Geschäft gerade nicht so gut weiterkommt.
Und bekanntermaßen kämpft ja die Trump-Regierung gegen den sogenannten Deep State, oder man müsste eher sagen, sie baut ihn zu ihrem Zwecken um. Das bedeutet dann, ja, wie wir wissen, dass gewisse Geldflüsse gestoppt werden, bis hin zum bis zur atomaren Sicherheit der USA, ja, dass da auf einmal Geldflüsse gestoppt werden. Und der Institutional Investor, der erklärt, eine Sache, die sich ändern könnte, ist das Whistleblower-Belohnungsprogramm der SEC. Seit der Einführung des Programms im Jahr 2010 sind Leerverkäufer zu wichtigen Informanten geworden, die in der Regel ihre Forschungsberichte über Unternehmen einreichen, die sie des Betrugs verdächtigen. Laut einem Bericht des Professors Alexander Platt von der Juristischen Fakultät der Universität Kansas aus dem Jahr 2024 hat das Programm seit seiner Einführung fast 300 Millionen Dollar an aktivistische Leerverkäufer und andere externe Informanten ausgezahlt. Das bedeutet also, wir haben es hier zu tun mit staatlichem Geld, das wird gegeben an diese Leerverkäufer, die ja die Wachhunde des Marktes sind. Und zwar, wenn die etwas aufspüren, das ungehörig ist, das Anlass zur Sorge gibt, dass da betrogen wird, dass da Kurse beschönigt werden, dass bedeutet natürlich letztlich auch, dass die Gesamtstabilität des Systems dadurch ins Wanken kommen könnte, dann belohnt der Staat das mit staatlichen Geldern. Und nun ist die Frage, was passiert denn, wenn Elon Musks Doge-Ministerium dafür sorgt, dass die Vollzugsanwälte der SEC entlassen werden, dass solche Gelder nicht mehr fließen, dass also diese Korrekturen, diese Marktbeaufsichtigung, dass all das nicht mehr stattfindet?
Im Prinzip ist es ja ein bisschen so wie mit den Hackern, die ja auch zum Teil von Firmen engagiert werden oder vom Staat engagiert werden, um zu schauen, ob es irgendwo Sicherheitslücken gibt. Und jetzt wird das natürlich so dargestellt von den Elon Musk-Freunden, dass man da schon wieder sieht, die Liberalen sind verrückt geworden. Die haben jetzt sogar noch ein Programm aufgelegt, um die armen Shortseller mit Staatsgeldern zu versorgen. Das kann man natürlich so interpretieren oder auf eine andere Weise. In der Tat muss man auch sagen, dass der SEC auch intransparent arbeitet. Also wir sollten jetzt auch keineswegs diese Börsenaufsicht als ein Bollwerk zu glorifizieren. Das wäre falsch. Wir brauchen jetzt aber auch nicht in Details gehen. Wir können jedenfalls festhalten, unter Trump und Musk wird die Sache nicht seriöser werden. Es geht ja beim Shortselling auch darum, Krisen zu antizipieren. Es gab dann einige Untersuchungen darüber, wie das dann bei Corona war. Eine Untersuchung der Bundesbank kommt zu dem Ergebnis, dass Leerverkäufer die Bedeutung des fiskalischen Spielraums für die Unterstützung besonders gefährdeter Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise schon früh antizipierten und entsprechende Anlagestrategien verfolgten. Also deren Bilanz ist relativ positiv, dass sie sagen, also die wussten sehr schnell Bescheid. Zugleich hat man aber auch, als die Lockdowns dann begannen, dafür gesorgt, dass Leerverkäufe gestoppt werden oder eingedämmt werden, weil man natürlich um die destabilisierende Wirkung wusste. Vielleicht ist auch dieser Verweis, der jetzt mitunter in Texten gemacht wird auf die Pandemie und wie die Shortseller da reagiert haben, nicht das allerbeste Beispiel, da wir es ja doch bei so einer Pandemie mit einem schwarzen Schwan zu tun haben, der doch sehr extern ist, ja. Es geht ja vielleicht doch, wenn wir über zum Beispiel nochmal den Film Big Short oder so reden, geht es ja eher darum, dass man eine Immobilienkrise aufdeckt, indem man zeigt, dass da irgendwelche faulen Kredite geschnürt werden. Also das ist ja dann quasi systemimmanent. Und oft geht es ja beim Shortselling auch nur darum, dass man einzelne Unternehmen sich rauspickt. Also Shortseller sind jetzt auch nicht nur dazu da, um festzustellen, wann eine große Wirtschaftskrise auftritt, sondern das kann eben auch punktuell sein, dass irgendein Unternehmen Misswirtschaft betreibt.
Kommen wir also nochmal auf Hindenburg Research und seinen Gründer Nate Anderson zurück. Dieser Shortseller war überaus erfolgreich, so wettete er nach einer zweijährigen Recherche gegen das Unternehmen des drittreichsten Inders. Gautam Adani, so lautete damals der Vorwurf, würde über Briefkastenfirmen auf Mauritius und in der Karibik die Unternehmensbilanz beschönigen. Und da haben wir dann gesehen, dass es einen Wertrückgang seines Unternehmens gab. Also diese Gruppe schrumpfte um rund 86 Milliarden Dollar. Und auch wenn der Kurs sich wieder etwas besserte, vom Höhepunkt Anfang 2023, ist die Aktie der Adani-Gruppe immer noch weit entfernt. Und allein im Jahr 2023 sollen die Shortseller mit ihrer Wette gegen Adani 300 Milliarden Euro Dollar verdient haben. Und Adani wiederum soll rund 56 Milliarden Dollar seines persönlichen Vermögens verloren haben.
Ja, das tut dann schon weh. Also der findet bestimmt Shortseller auch nicht so klasse. Die Regulierungsbehörden sind natürlich dann auch hellhörig geworden durch diese aktivistischen Leerverkäufe. Es ist dann die Frage, ob wirklich strengere Regulierungen kommen, ob die auch durchsetzbar sind. Nun wird gern behauptet, die Leerverkäufe zerstören doch eigentlich Unternehmen. Hier liegt aber ein Fehlschluss vor. Wenn der Aktienkurs eines Unternehmens sinkt, zum Beispiel wegen solcher Leerverkäufe, führt das ja nicht gleichzeitig dazu, dass das Unternehmen weniger Geld für sein operatives Geschäft hat. Bei Adani, der selbst viele Aktien seines eigenen Unternehmens hält, sank zwar das Privatvermögen, aber das Unternehmen selbst kann ja weiterarbeiten. Das heißt auch, es kann ja die aufgedeckten Schwachstellen beheben. Also das bedeutet ja nicht gleich, wenn man geschortet wird, dass man dann für alle Zeit verloren ist. Es geht ja auch oft darum, dass die Aktien etwas sinken. Darauf wird gewettet und nicht, dass das Unternehmen gleich völlig pleite geht. Erst wenn das Unternehmen dann neue Aktien herausgibt, dann ist natürlich schon der Kurs auch für das operative Geschäft entscheidend.
Ja, oder wenn es einen Kredit will. Also wenn natürlich jetzt das Unternehmen geschortet wird und die Shorter bekommen dann letztlich recht, weil da in der Tat wahnsinnig viel Schindluder getrieben wurde, heißt es natürlich auch, dass man davon ausgehen muss, dass auch potenzielle Kreditgeber da nicht so viel Lust drauf haben. Aber es stimmt natürlich.
Also ja, es geht an die Aktionäre, weshalb natürlich auch Elon Musk immer so viele Leute hinter sich scharen konnte, nämlich alle seine Aktionäre, und sagen könnte, die wollen an euer Geld, die Shortseller.
Und Heike Buchte erklärt in der Zeit die Herkunft des Namens Hindenburg Research, und da schreibt sie: Der Name der Firma bezieht sich auf die Hindenburg, den deutschen Zeppelin, der 1937 bei der Landung in New Jersey in einem Feuerball aufging. Die Tragödie tötete 36 Menschen und beendete die Luftschifffahrt. Offenbar hatte niemand bemerkt, dass der Wasserstoffballon kurz vor der Explosion stand. So, also man sieht sich dort in dieser Firma anscheinend da so als die letzte Instanz, die die große Explosion verhindern kann. Ja, also dass man sagt, hätte man Leute wie uns damals gehabt, dann wäre das mit der Hindenburg nicht passiert. Und so ist es auch jetzt. Der Kollaps des gesamten Finanzsystems, der wird nur von so weisen Beaufsichtigern des Börsenmarkts verhindert, wie wir es sind. Und nun stellt sich die Frage, erleben wir eine solche Explosion bald oder zumindest in mittelfristiger Zukunft? Also seit der Finanzkrise von 2008 hat man es ja mit einem anhaltenden Bullenmarkt zu tun. Klar, während Corona, da gab es auch mal einen Kurseinbruch. Ja, nach Kriegsbeginn in Ukraine gab es einen Kurseinbruch, aber der war nie längerfristig. Und laut dem Datenanbieter Hedgefonds Research haben Investoren seit 2016 fast 130 Milliarden US-Dollar aus Aktien-Hedgefonds abgezogen. Mit anderen Worten, das Geschäft mit den Leerverkäufen ist für immer weniger Investoren eine attraktive Option.
Hedgefonds nutzen ja das Short-Selling häufig als eine Risikoabsicherung, wo aber die Kurse nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben, ist das ja weniger nötig und vor allem auch nicht lukrativ. Dennoch haben nicht alle Short-Seller aufgegeben, und eigentlich müsste ja jetzt die große Short-Seller-Zeit anbrechen, denn wie ist es eigentlich mit dem Hype um KIs und Chips? Ist das vielleicht alles so gerechtfertigt, wie es ist, oder sollte man da doch eher skeptisch werden? Ich meine, niemand von uns beiden wird leugnen, dass Investitionen in KI-Technologien an sich sinnvoll sind. Und dafür ist ja auch das Einsatzgebiet dieser Technologien zu flächendeckend. Da sprechen wir jetzt nicht nur über Large Language Models, die einem irgendwelche Fasnachtsreden schreiben können, sondern da geht es ja um sehr viel mehr. Aber wir wissen ja, dass ganz viele der großen Unternehmen und auch dieser Köpfe wie Sam Altman beispielsweise an AGI glauben, also an Artificial General Intelligence, dass wir also bald eine KI erleben, die selbstständig denkt, ein Bewusstsein entwickelt und dann Probleme selbst herstellen kann, die sie löst, Arbeit auflösen kann, dass im Prinzip alles dann durch die KI geregelt werden kann und quasi eine Abkopplung der Wirtschaft von zum Beispiel den Arbeitern stattfinden kann. Also so eine KI, die da vorgestellt wird, so eine Singularität, die das dann letztlich darstellt, ist das nicht etwas, was auf einer falschen Prämisse beruht, oder ist das nicht eher ein Glaubensgrundsatz als irgendwie mit der Realität gedeckt? Denn sicherlich sind die KIs weiterhin optimierbar und werden es auch sein in 10 Jahren noch, aber die Frage ist, ob sich so etwas herausstellt, ob AGI dann ein solches mächtiges Tool wird, das alle Probleme löst, beziehungsweise auch tausende Unternehmen überflüssig macht und dann das ganze Geld sich dann bündelt bei dem Konzern, der AGI ins Leben gerufen hat. Und da würde ich doch sagen, naja, das ist schon eine sehr heikle Prämisse, die man da hat. Und da fragt man sich schon, wann da irgendwann die Shortseller rangehen und sagen, ja, Moment mal, das kann ja so gar nicht sein. Ihr weist zwar Fortschritte in der Bilanz auf und das mag sich auch alles noch rechnen, aber auf lange Sicht ist das vielleicht dann doch eher fraglich.
Ja, und wir haben ja kürzlich auch gesehen, beispielsweise am Fall DeepSeek, dass man da auf einmal gezeigt hat, dass man mit deutlich weniger Kosten dafür sorgen kann, dass so ein Model gut funktioniert. Und nun stellt sich natürlich die Frage, naja, wenn das anscheinend immer kostengünstiger anzubieten wird, heißt es ja, es gibt viele potenzielle Mitbewerber, die da in den Markt einsteigen können, sodass man also auch nicht einfach die Preise setzen kann, wie man will, dass also auch die Profitabilität vielleicht gar nicht so hoch ist. Ja? Also wenn man sehr geringe Grenzkosten hat, gleichzeitig aber einen hohen Wettbewerbsdruck, dann kann man ja nicht einfach die Preise so setzen, wie wenn man wirklich ein Monopol auf eine bestimmte Innovation hat. Und das bedeutet dann, dass es eventuell auch recht viele Akteure auf diesem Markt gibt, die im Laufe der Zeit dann wieder untergehen. Also das permanent neue auftauchen und alte untergehen, ohne dass so dieser eine Monopolist auftaucht. Und dann ist natürlich die Frage, kann es sein, dass die Investoren da nicht mehr so genau hinschauen? Also dass alles, was KI auf dem Etikett stehen hat, plötzlich begehrenswert wird, obwohl es de facto gar nicht so ein Markt ist, wo man so unglaublich viel Geld rausziehen kann. Und da würde ja eigentlich die Stunde der Analysten schlagen, die sich diese Berichte genauer ansehen. Jedoch kann es natürlich auch sein, dass niemand die Cassandra-Rufe dann hören will.
Ja, zumindest ist es gerade so, dass alle ja davon überzeugt sind, dass noch ganz Großes passieren wird. Und solange das der Fall ist, wird es sehr schwer sein, damit durchzudringen. Das war ja auch etwas, was wir in Big Short ganz gut sehen konnten in dem Film, dass immer wieder so versucht wurde, eigentlich klarzumachen, wie diese Kreditpakete funktionieren, dass das doch eigentlich nicht sein kann und dass es aber schwierig ist, sich damit Gehör zu verschaffen. Ja, also nur weil etwas richtig ist, muss das ja noch nicht für alle Leute dann auch stimmen.
Und das macht es ja gerade so schwierig, weil man wettet dann ja auf bestimmte Zeitläufe. Also mag ja zum Beispiel sein, dass man richtigerweise erkennt, hier ist ein Unternehmen dem Untergang geweiht. Und dann buttert man da unglaublich viel Geld rein, um die zu shorten und leiht sich dann auf bestimmte Zeit diese Aktie. Und vielleicht ist es dann ja aber so, dass in dieser Zeit überhaupt nichts passiert. Dass man dann also quasi da wahnsinnig viel Geld verbrennt in einer Zeit, wo es mit dem Unternehmen noch gar nicht bergab geht. Und dass dann, wenn dieses Unternehmen tatsächlich ins Straucheln gerät, man selbst eigentlich schon wieder vom Markt ist. Das kann ja auch durchaus passieren. Und das macht es ja auch so wahnsinnig schwierig, jetzt darauf zu wetten, was passiert mit den Unternehmen, die durch Trump letztlich hier nochmal besser gestellt werden. Mag ja sein, dass durch diese Politik von Trump und Musk ganz viele zukünftige Unternehmenspleiten in 5 bis 10 Jahren herangezüchtet werden. Nur man kann ja trotzdem nicht genau sagen, wann diese dann ausfallen werden. Es hängt ja auch sehr viel mit politischen Entwicklungen ab. Was, wenn J.D. Vance der Nachfolger Donald Trumps wird und alles so weitermacht und dann geht es noch 8 Jahre so weiter. Also sehr schwierig, sehr, sehr schwierig.
Ja. Und wir können ja auch aktuellen Fall beobachten, da wissen wir noch gar nicht, wie der genau ausgeht. Es gibt das Unternehmen Supermicro Computer, das ist ein Serverhersteller und da hat auch Hindenburg Research das sich mal genauer angesehen und sagt, da gäbe es unsaubere Bilanzen und da wurden auch Sanktionen umgangen, um doch nach Russland diese Server exportieren zu können und. Da ist also noch unklar, wie jetzt auch die Aufsicht da entscheiden wird. Da kann man auf jeden Fall sehen, es gibt also reale Effekte dann auch und das schlägt sich dann auch auf die Nasdaq möglicherweise aus. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir sagen, die Shortseller, das sind die Engel, sondern das sind natürlich Leute, die mit einem großen Eigeninteresse arbeiten und die natürlich auch Börsenvolatilität in Kauf nehmen und mit ihrer Stimmungsmache natürlich auch dafür sorgen können, dass die Kurse fallen, ungerechtfertigt und die Unternehmen eigentlich besser da sind. Denn man kann natürlich auch denen, die gegen Tesla gewettet haben, sagen, naja, was wollt ihr denn? An sich hat das Unternehmen ja dann doch besser dagestanden, als ihr das eigentlich prophezeit habt. Ist das jetzt nur dem Wahn der Aktionäre geschuldet oder gibt es da wirklich etwas, was sich auch damit deckt? Das ist immer da die Frage. Jedenfalls ist das Shortsellen noch etwas eigentlich für die Profis. Man kann aber vielleicht schon sehen, dass jetzt durch gewisse Trading-Apps auch private Kleinanleger zu Shortsellern gemacht werden sollen. Da wollen wir noch ganz ausdrücklich sagen, Vorsicht. Man kann nämlich nicht nur sein eingesetztes Geld verlieren. Das ist ja eigentlich schon schlimm genug, sondern man muss ja, wenn die Wette nicht aufgeht, den Differenzbetrag, also zwischen dem Preis, zu dem man die Aktie geliehen hat und zu dem man sie nun dann bei gestiegenem Kurs kaufen muss, bezahlen. Und da der Aktienkurs unbegrenzt steigen kann, kann der eigene Verlust entsprechend unbegrenzt hoch sein. So gerät man dann schnell in eine Schuldenfalle. Es gibt zwar Mechanismen, die dann diesen Verlust auch begrenzen können, dass man dann automatisch aussteigt und sowas. Trotzdem ist das Shorten hochriskant, nicht zu empfehlen. Und bei GameStop haben wir ja dann gesehen bei den Profis, wie sie einen Short Squeeze erlebt haben. Also der Aktienkurs stieg wieder erwarten. Dadurch aber kauften alle plötzlich immer mehr. Die Leerverkäufer mussten aber auch die Positionen schließen, müssen also auch jetzt plötzlich selbst die Aktien kaufen, erhöhen dadurch auch nochmal die Nachfrage und das katapultiert dann den Kurs rasant nach oben und dann drohen wirklich ruinöse Verluste.
Es ist ein verrücktes Spiel. Man kann zwar als Shortseller 100% gewinnen, wenn die Aktie, gegen die man wettet, auf Null sinken würde. Meistens geben sich Shortseller mit weniger Gewinn zufrieden. Aber man kann theoretisch auch unendlich viel Geld verlieren. Mhm. Und deshalb wollen wir da ganz klar sagen, Finger weg davon. Ja, also das ist wirklich unsicherer als wahrscheinlich jede Sechser-Wette auf die Fußball-Bundesliga. Und auch davon kann ich dringend abraten, als jemand, der kürzlich zum ersten Mal aus Spaß mal auf Tipico gesetzt hat. Ja, denn hier ist es ja wirklich so, wir haben keine Ahnung von irgendwelchen Unternehmensbilanzen. Also fast niemand kann Unternehmensbilanzen lesen und all das. Also das ist ja hochgradig unsicher. Also bitte don't do this at home.
Ja, jetzt muss ich mal gerade nachfragen. Du hast dann gewettet, dass ein Spiel 2-0 ausgeht oder was?
Ja, du kannst ja alles Mögliche wetten. Du kannst sagen, das Spiel geht genau so und so aus. Oder du kannst sagen, ich tippe nur auf die Tendenz, also dass die eine Mannschaft gewinnt. Du kannst sagen, ich tippe darauf, dass so und so viel, mindestens so und so viele Tore fallen oder dass der und der Spieler ein Tor erzielt. Das heißt, du kannst unterschiedlichste Sachen kombinieren und du kannst unter anderem auch quasi kombinieren, dass du sagst, die Mannschaft gewinnt in dem einen Spiel, die andere in dem anderen und so weiter. Und dadurch kriegst du dann zwar eine sehr hohe Quote, du hast aber natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann zu verlieren, weil man da letztlich dann der Gnade von 5 oder 6 Fußballmannschaften ausgeliefert ist, dass sie wirklich so performen, wie man sich das vorstellt.
Ja, das ist ja für mich so riskant. Eine traurige Erscheinung. Man ist ja, wenn man so in Deutschland nicht nur Großstädten, sondern auch in kleineren Städten unterwegs ist, oft lauter leeren Ladenlokalen ausgeliefert. Nichts gibt es eigentlich mehr. Du kannst nichts mehr essen gehen und so. Du bist wirklich da verlassen und verloren. Das Einzige, was dann noch in solchen Städten vorhanden ist, ist ein Wettbüro. Das ist so eine Spielhalle, in der man auch Sportwetten machen kann.
Ja. Ja, das ist sehr, sehr traurig. Ich war auch schon einmal an so einem Ort. Das ist schon nicht schön anzusehen, wie da oftmals auch eher unterprivilegierte Leute noch ihre letzten Euro verzocken, weil die halt glauben, dem System so ein Schnippchen schlagen zu können. Mhm. Ja, also, dass sie es doch besser wissen als die Leute, die diese Quoten festsetzen. Und da muss man dann doch festhalten, nee, meistens wissen die es on the long run besser. Und so ist es ja auch an der Börse. Also die normalen Leute wissen, mit solchen Bilanzen wenig anzufangen. Das ist hochgradig spekulativ, also bitte nicht machen. Und auch solche Short-ETFs sind ebenfalls natürlich sehr riskant. Wo wir aber gerade von ETFs sprechen, zu fragen ist natürlich auch, ob die Tatsache, dass immer mehr passiv investiert wird und Indizes einfach abgebildet werden, ob dadurch nicht vielleicht sogar der Herdentrieb verstärkt wird und deshalb Shortseller mit ihrer Mindermeinung immer weniger Gehör finden. Also dass unglaublich viele Kleinanleger beispielsweise in ETFs gehen und da noch ihr Erspartes hinbringen, was natürlich nochmal die gesamte Marktkapitalisierung massiv erhöht, kann natürlich dazu führen, dass diese Tendenz immer weiter, immer höher, dass es immer so, ja, bergauf geht und wirklich nichts mehr mit irgendwelchen realen Entwicklungen zu tun hat, bis es dann zum totalen Platzen der Blase kommt. Das heißt also, die ETFs tendieren dazu, die Marktvolatilität zu reduzieren, was dann die Gewinnmöglichkeiten für Shortseller einschränkt und dann auch die Korrekturmöglichkeiten einschränkt, bis es dann irgendwann richtig kracht.
Ja, das ist immer noch so eine Sache, wo man sich sehr unschlüssig ist, ob diese ETFs am Ende die Blasenbildung verstärken. Werden sie auch mitunter als so ein Gütesiegel angesehen? Also wenn ein Unternehmen in dem ETF ist, dann ist das doch ein besonders gutes. Also dann ist das auch besser geschützt vor Angriffen durch Leerverkäufer. Generell gibt es natürlich diese merkwürdige Tendenz. Wir haben in der westlichen Welt kaum Wirtschaftswachstum. Wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, haben wir eine Rezession oder eine Stagnation. Das schwankt so zwischen diesen beiden Zuständen. Und trotzdem haben wir immer noch gut steigende Börsenkurse. Dem DAX geht's gut, aber der Gesamtwirtschaft nicht. Das heißt, wir sehen hier eine Abkopplung der Börse von der realen Produktion und das erschwert in gewisser Weise ja auch das Shorten, wenn man sagt, wir wollen mal gucken, wie viele Autos haben die eigentlich verkauft, funktioniert dieses E-Mobilitätsding überhaupt, ja, hat die Präsentation, so war das ja dann bei Tesla, wirklich uns gezeigt, wie dieses neue Auto funktioniert oder wird uns da irgendwas vorgespielt, ferngesteuert oder was weiß ich, ja, wenn das aber alles einfach gar nicht mehr zählt, sondern das nur noch an der Börse entschieden wird und nicht mehr in der Realwirtschaft, dann ist es natürlich für die Shortseller auch schlecht. Insofern ist also die Krise der Shortseller in gewisser Weise ein bisschen auch unsere Krise. Was man feststellen kann, ist, dass Shorts in 2024 laut Three Partners Research vor allem in den Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienste am schlechtesten abgeschnitten haben. Die erfolgreichste Wette war aber tatsächlich gegen Intel. Da gab es ja einen Kursverlust um 60%. Und wir wissen aber, die Ampelregierung hat da ordentlich Geld locker gemacht. Man will ja tatsächlich Intel, damit hier in Deutschland Fabriken entstehen, will man dort 9,9 Milliarden Euro subventionieren. Das ist die Frage, ob das jetzt wirklich noch kommt und wie die EU sich dazu verhält. Aber naja, man hätte jetzt also daraus vielleicht auch den Schluss ziehen können, wenn die Shortseller so gegen Intel vorgehen, dann investieren wir da auch nicht rein. Das wäre zum Beispiel auch ein Schluss. Also hier kann man dann sagen, ist vielleicht das, was die Shortseller erkannt haben, etwas, von dem die Bundesregierung auch hätte in Kenntnis gesetzt werden könnten.
Und der zweiterfolgreichste Short, der war letztes Jahr gegen Moderna übrigens. Mhm. Und generell können wir aber konstatieren, viele große Wetten der Leerverkäufer sind nicht aufgegangen. Womit das jetzt zu tun hat, ja, wir haben ja da verschiedenste Aspekte genannt, das sei nun mal dahingestellt, aber im Jahr 2024 gab es unrentable Leerverkäufe im Wert von 280 Milliarden Euro, beziehungsweise mit einem Verlust von 280 Milliarden Euro. Und es gab profitable Leerverkäufe in Höhe von knapp 100 Milliarden Euro. Also da hat insgesamt auf jeden Fall dieser Markt ordentlich verloren, auch wenn es sicherlich einzelne Akteure gibt, die trotzdem gutes Geld verdient haben. Und diese Krise dieses Marktes, die wird sich wohl unter Trump verschärfen. Und es kann dann durchaus auch gut sein, dass dort größere, ich sag mal, ja, Fehlallokationen stattfinden, die dann irgendwann im Laufe der nächsten 5, 10, 15 Jahre zu einem gehörigen Börsenbeben führen, das, wir wissen es, natürlich als erstes dann ausgelassen wird an den normalen Beschäftigten oder an den Steuerzahlern. Also das sind ja im Regelfall die Ersten, die dann entweder entlassen oder zur Kasse gebeten werden. Und von daher bleiben wir natürlich an diesem Thema dran.
Am 20.03. bin ich in Reutlingen zu Gast und am 25.03. in Duisburg. Die Links stehen in der Beschreibung.
Und ich bin am 14. April in Berlin. Der Link steht dann auch in der Beschreibung. Dort diskutiere ich mit Jakob Augstein über mein neues Buch, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde, im wunderschönen Renaissance-Theater. Es wird also sehr nett, eine hübsche Location, wo das neue Buch, das ihr euch natürlich auch gerne vorbestellen könnt. Auch der Link dazu wird dann in der Beschreibung zu finden sein. Von daher freue ich mich, wenn ihr das vorbestellt und wenn ihr zur Veranstaltung kommt.
Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!